Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von der
Maria-Leo-Grundschule in Berlin-Pankow.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Maria-Leo-Grundschule. Ich bin Judith McKay und heute geht es um einen Schwerpunkt, der diese Schule in den letzten Jahren stark geprägt hat: die musikalische Ausrichtung. Bei mir sind heute Frau Scheffel, Schulleiterin der Schule, und Jörg Martin Wagner, der die musikalische Arbeit hier maßgeblich mitgestaltet. Herr Wagner ist Projektleiter des Konzepts der musikalischen Schule, das in Kooperation mit der Daniel-Barenboim-Stiftung entwickelt wurde. Die Idee dahinter, Musik nicht als Zusatzangebot zu verstehen, sondern als festen Bestandteil des Lernens, verlässlich, regelmäßig und in den Vormittag verankert. Wir wollen heute darüber sprechen, wie es zu diesem Weg gekommen ist, welche Haltung dahinter steht und was Musik im Schulalltag tatsächlich verändert. Schön, dass Sie beide da sind. Hallo.
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 Es ist ja ein Ritual an der Schule, mit einer warmen Dusche zu beginnen. Und deswegen auch heute wieder, ich würde gerne direkt eine warme Dusche an Sie beide geben, nämlich dass ich ja weiß, dass Veränderung auch immer viel Energie und Mut mit sich bringt und vor allem kostet. Und ich glaube, dieses Konzept mit Musik zu verbinden, ist wirklich, wirklich toll. Ich weiß es von meinem Kind, was das schon genießen durfte. Und insofern möchte ich sagen, ich freue mich sehr, dass Sie das möglich machen an dieser Schule, Musik so zu implementieren, dass es nicht irgendwie eine AG ist oder nur besondere Kinder fördert, sondern dass es wirklich zum Schulalltag gehören soll. Das finde ich richtig toll.
Ich würde gerne ergänzen, wir arbeiten ja jetzt schon, glaube, seit 2020 zusammen. Und unser gemeinsames Vorhaben und Ziel hatte Höhen, aber auch Tiefen, die immer wieder damit verbunden waren, dass wir darum gemeinsam kämpfen mussten, dass uns das erhalten bleibt. Und wir mussten immer wieder neue Lösungen finden. Und da will ich vor allen Dingen Jörg als Projektleiter danken, dass er da immer so einen langen Atem hat, nicht aufgibt, immer wieder neue Lösungen sucht, sich nicht entmutigen lässt. Das finde ich teilweise doch sehr bewundernswert, dass wir das gemeinsam geschafft haben, da dran zu bleiben und ja, auch ein bisschen unbequem vielleicht an der einen oder anderen Stelle für die anderen zu sein und zu sagen, hey, das ist sowas Tolles und sowas Wichtiges. Das muss einfach weiter bestehen. Also lieben Dank, Jörg, für deinen langen Atem und deine Geduld.
Dankeschön, Sandra. Ich möchte auch eine warme Dusche loswerden. Ich könnte jetzt sehr viel duschen und sehr viel sagen über dich, Sandra, weil es sehr viele Dinge gibt, die ich an dir sehr bewundere und genieße, mit dir zusammenzuarbeiten. Deswegen. Es gibt aber eine Sache, die eigentlich eine musikalische Kompetenz ist, die ich an dir wirklich loben möchte heute. Und das ist, du kannst zuhören. Du bist in der Lage, deinen Teamkolleginnen hier im Haus wirklich zuzuhören. Und das ist ja eine der Kompetenzen, die wir durch die musikalische Schule unbedingt fördern wollen. Ich weiß, dass du nicht durch eine musikalische Schule gegangen bist, aber irgendwie musst du das gelernt haben. Und man kann sehen, was das macht. Vielen Dank dafür.
Danke.
Ja, danke auch von mir. Und ich würde gern tatsächlich dann einfach anknüpfen, wie ist es denn dazu gekommen, dass es eine Schule mit musikalischer Förderung ist? Das ist ja tatsächlich gar nicht der Standard. Und ich würde gern den, wie ist es dazu gekommen, dass Sie, wer ist auf wen zugegangen?
Ich würde vielleicht mal aus meiner Perspektive anfangen, weil ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Blickwinkel daraus. Zu der Zeit, wo ich das erste Mal von dieser Idee gehört habe, war ich ja noch Lehrerin der Grundschule im Blumenviertel, die ja damals noch von Frau Helbig geleitet wurde. Und zu unserem Team gehörte Frau Ludwig, die heute auch immer noch hier Klassenlehrerin ist, und die hat so in so einer Pausensituation erzählt: Ey Sandra, ich habe jemanden kennengelernt, nämlich einen Vater eines Mitschülers meines Kindes. Da gibt es so eine Idee, eine musikalische Schule zu gründen. Und die suchen gerade eine Schule und es geht darum, jedem Kind musikalische Bildung teil werden zu lassen. Es geht um Bildung durch Musik. Das ist total spannend. Lass uns mal drüber nachdenken. Und dann kam sofort, was da eigentlich damit dazugehört und welche Partner wir damit ins Boot kriegen wollen. Und wir haben sofort so gedacht, oh, ist das überhaupt aktuell und in Berlin und überhaupt möglich? Und die damalige Schulleiterin, Frau Helbig, hat gesagt, lasst uns gucken, wie diese jetzt scheinbare Zeifenblase, ne, Form annehmen können. Und dann hatten wir eine erste Gesamtkonferenz und hatten Austausch und dann sind immer wieder neue Leute und jeder hat gesagt, die Idee ist toll, die ist großartig, dieses Angebot ist toll, wir müssen sie aufgreifen. Lass mal mit dem reden, lass mal mit dem reden. Und irgendwann ist es dann dazu gekommen, dass es ein Letter of Intent kam und wir unsere gemeinsame Zusammenarbeit gestartet haben, damals ja mit einer Klasse, und dieses Projekt immer wieder neu definiert und entwickelt haben und MitstreiterInnen gefunden haben, die das unterstützt haben. Das war so meine Perspektive damals als Lehrerin. Und vielleicht, Jörg, ergänzt du mal, was deine Perspektive als der Vater, der ja gar nicht Vater mehr ist, sondern jetzt Projektleiter ist und eigentlich ja in dieser Funktion auch agiert hat.
Genau, also als wir auf diesem Elternwochenende waren, wegen unserer Kinder, Franka, Ludwig und ich, da ging es ja darum, dass wir uns so kennenlernten und da hat man so gefragt, was machst du beruflich, was machst du beruflich? Und da habe ich das halt erzählt, ja, ich arbeite da für so eine Stiftung und ich bin da seit einem Jahr in einem Projekt, das aber eine andere Schule sucht als die, mit der es jetzt arbeitet. Und, oder das habe ich vielleicht gar nicht so genau gesagt. Ich habe nur gesagt, was wir da machen wollen. Und dann meinte sie so, das ist ja was für uns. Das wäre ja was für uns. Und dann meinte ich, aber wer ist denn uns? Und dann hat sie erzählt, was ihr Job ist. Und so kam der allererste Kontakt. Ich war damals sehr skeptisch, weil ich so eigentlich, also wir waren als Stiftung ganz anders unterwegs, dabei eine Schule zu suchen, die mit uns kooperiert. Wir hatten uns schon an den Senat gewandt. Wir hatten praktisch von denen Vorschläge bekommen, mit welchen Schulen wir es versuchen sollen. Hintergrund ist, dass das Projekt zunächst 2018 an einer privaten Schule gestartet ist, dort aber aus verschiedenen Gründen es nicht sinnvoll war, das weiterzuführen. Unter anderem deswegen, weil halt wir versuchen wollten, irgendwas zu beweisen, was dass es möglich ist, das zu machen. Und das ist natürlich sinnvoll, das mit einem repräsentativen Querschnitt aus SchülerInnen zu tun und nicht mit Kindern von Leuten, die sich eine Privatschule leisten können. Na gut, auf jeden Fall haben wir dann den Senat angesprochen oder vielmehr, das lief natürlich erstmal über Daniel Barenboim und den damaligen regierenden Bürgermeister. Und irgendwie war es aber klar, dass alle Schulen, die jetzt gerade irgendwie dabei sind, sich neu zu entwickeln oder so, die waren gerade mit ihrer Gründungsphase, mit ihrer Ausrichtung schon gestartet. Also sie hatten praktisch schon einen Plan. Und ich habe dann irgendwie so gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn, da reinzugrätschen und zu sagen, ah, hallo, macht's mal anders jetzt. Und dann plötzlich, dann kam dieses Gespräch mit Franka Ludwig, bekam wieder so eine neue Wichtigkeit für mich. Und ich dachte so, eigentlich ist das ja der Schlüsselmoment, dass man jemand hat, der das wirklich möchte und der da wirklich auch sich drauf einlassen möchte. Also das war wirklich, und wir hatten eigentlich eine Gemeinschaftsschule. Also wir hatten eine Gemeinschaftsschule gesucht, weil wir ein Programm bis zum Abitur quasi oder bis zum Abschluss für das ganze Schulleben etablieren wollten. Na gut, auf jeden Fall habe ich dann mal Frau Helbig kennengelernt und habe ihr diesen Plan, den ich ausgearbeitet hatte. Man muss sagen, ich hatte mir überlegt, dass man die musikalische Förderung nur dann in den Schulalltag integrieren kann, wenn die Schule so ähnlich arbeitet wie die Schule, an der unsere Kinder waren, Franka Ludwigs und meine, nämlich mit individualisiertem Lernen und Montessori-Material und so weiter, weil dadurch eben Zeiten entstehen im Schulalltag, wo man auch mal Instrumentalunterricht haben kann. Das war eigentlich die Idee, so am grünen Tisch. Und darauf hat sich Frau Helbig eingelassen und meinte, ja, das könnte klappen, es ist spannend und so. Und das war mein erster Moment, wo ich dachte, ja, das könnte wirklich hinhauen. Und Sandra, dich habe ich erst später kennengelernt, als dieser ganze Vorlauf, den ihr da hattet, der war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bekannt. Ich weiß heute, dass Frau Helbig dieses Gespräch mit euch da schon gehabt hat, als gute Schulleitung, die sozusagen nicht allein agiert, sondern aus dem Team heraus denkt. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass ich meiner Stiftung klar gemacht habe, das ist die Schule, die ich vorschlagen möchte, dem Senat klar gemacht habe, das ist die Schule. Alle Schulen, die ihr vorgeschlagen habt, wollen wir nicht, wir wollen die. So. Und die meinten, was für eine Schule ist das? Die kennen wir gar nicht und so, weil die war ja gerade erst in Gründung. Also die gab es ja eigentlich erst so halb. Und dann haben wir eigentlich gedacht, wir starten gleich 2020 im Sommer, dann kam aber Corona dazwischen. Und wir sind dann mit einem Jahr Verspätung gestartet, 2021, mit der Klasse von Franka Ludwig, also mit den Kornblumen, als Modellklasse und haben das einmal ausprobiert und haben da schon viele Sachen gemeinsam entwickelt, die heute immer noch so sind.
Was ist denn musikalische Schule? Also ich weiß es natürlich, aber vielleicht können Sie ja beide nochmal beschreiben. Es ist ja mehr als einfach nur, oder es ist eben nicht eine Musik-AG, dass die Kinder am Nachmittag irgendwie noch ein bisschen Klavier spielen können, sondern es ist ja wirklich in den Unterricht integriert. Was bedeutet wirklich musikalische Schule?
Also oben drüber steht ja unser großes Ziel, Bildung durch Musik. Es geht nicht um eine musikalische Eliteförderung, sondern es geht darum, die Musik zu nutzen, um Bildungsprozesse zu gestalten. Und mittlerweile, das sind jetzt mal ganz praktische Beispiele, gibt es in den Lernhäusern Singsalal singen, also früh um 8:30 Uhr zum gemeinsamen Tagesstart treffen sich alle 25 SchülerInnen eines Lernhauses und musizieren gemeinsam. Während des Tages gehen die SchülerInnen aus ihren anderen Lernprozessen raus, also während sie an Lernwegen oder Projektieren arbeiten, wissen sie, heute 11:15 Uhr ist meine Instrumentalunterrichtsslot, dann gehen sie raus, gehen in den Instrumentalunterrichtsraum alleine oder eben mit zwei, drei anderen SchülerInnen und haben Instrumentalunterricht. Das Ziel ist aber nicht nur, diesen Unterricht zu haben, sondern gemeinsam zu musizieren. Wenn die Kinder ein gewisses Niveau erreicht haben, gibt es in den Klassen Ensembleunterricht und später auch auf einer anderen Niveaustufe Orchesterunterricht, um gemeinsam zu musizieren. Das hat ganz viel mit Gemeinsamkeit, mit sozialen Lernen zu tun. Auch dieses, was Jörg gerade gesagt hat, wir hören zu, wir achten auf den anderen. Und es macht vor allen Dingen auch wahnsinnig viel Spaß. Unsere Schule hat sich ja zum Ziel gesetzt, vor allen Dingen an dem Mental Health der Schülerinnen zu arbeiten. Den SchülerInnen geht aktuell in Deutschland so schlecht wie noch nie, wenn man die Studien sich betrachtet, sondern auch zu gucken, was können wir hier in unserer Schule tun, um gesunde Kinder zu begleiten, die gesund bleiben, die resilient werden oder resilient bleiben. Und da gibt es fast nichts Einfacheres, als gemeinsam zu musizieren und gemeinsam an solchen Projekten zu arbeiten. Zweimal im Jahr findet bei uns ein Konzert Samstag statt, wo die SchülerInnen auftreten und zeigen, was sie gelernt haben. Das macht ganz viel mit der ganzen Schulgemeinschaft. Also an diesem Samstag kommen alle zusammen, Pädagoginnen, die Eltern, Omas, Opas, Paten, Tante werden eingeladen, um am Samstag hier ein wirklich mittlerweile ein Konzert auf sehr hohem Niveau zur Erlebnisschätzung für ihren Weg und gestalten auch diese Konzerte. Und es gibt, wir haben es auch versucht, noch in anderen AGs, die AGs gibt es auch, um noch andere Kinder zu fördern. Es gibt Clubangebote, Flutissimo und irgendwann kommen aber alle zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Genau.
Und was ist der Hintergrund, also für Menschen, die sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben, was ist der Hintergrund, dass es eben so sehr in den Schulalltag integriert ist? Also, dass tatsächlich ja mitten im Unterricht ein Kind dann eben rausgeht und 15 Minuten zu seinem Musikunterricht geht und dann eben wieder zurückkommt. Wenn die Befür also es könnte ja sein, dass Eltern sagen, ja, aber dann fehlt es ja in Mathe oder dann bekommt es ja nicht genug im Englischunterricht mit. Also das ist ja so die klassische Schule erstmal. Das heißt, warum in den Unterricht integriert? Was hat das Kind davon? Was hat vielleicht sogar die ganze Schulgemeinschaft davon?
Ich glaube, der Hintergedanke ist, dass eben Musik kein Zusatz ist, sondern ein essentieller Teil der Bildung. Das kommt, also da kann ich sogar auf unsere Namensgeberin Maria Leo zurückkommen, die ja eine enge Mitarbeiterin von Leo Kestenberg war. Und Leo Kestenberg hat im Anfang des letzten Jahrhunderts etabliert, dass es an den Schulen Musikunterricht in der Form gibt, wie wir es dann ein Jahrhundert lang gehabt haben, bis es wieder alles eingekürzt wurde. Und der Grund oder die Grundidee dahinter war, dass Menschen eben genauso wie sie Sprachen und Mathe lernen müssen, um als Menschen für ihr Leben vorbereitet und ausgebildet zu sein, auch ihre musikalischen Fähigkeiten, mit denen sie alle zur Welt gekommen sind, ausbilden müssen. Wir haben irgendwie die Hirnforscher, die herausgefunden haben, wir haben zwei Hirnhälften, die eine ist zum Sprechen, die andere für Musik. Sobald die Kinder klein sind und halbwegs mit uns kommunizieren können, bringen wir denen die ersten Worte bei. Das tun wir mit der Musik nicht. Also wir fördern sie sprachlich enorm von Anfang an. In unserer Kultur fördern wir sie musikalisch nicht. Das ist ein Fehler vom Hintergrund von dem, was Leo Kerstenberg und Maria Leo damals Anfang des letzten Jahrhunderts, woran die geglaubt haben, aber auch vor dem Hintergrund, was Hirnforscher wie Eckhard Altenmüller oder Stefan Kölsch herausgefunden haben. Und deswegen ist eigentlich die Musik und die Instrumental, also das ist auch so, was für eine musikalische Ausbildung. Na klar, gibt es Musikunterricht schon eben wegen Leo Kerstenberg und Maria Leo an allen Schulen, aber es gibt eben, das ist oft ein informeller Unterricht, das ist eine Wissensvermittlung über Musik. Also die Kinder lernen Musik kennen, dürfen beurteilen, was sie schön, was sie nicht so schön finden. Ihren eigenes auch gut, ästhetische Bildung im Prinzip, aber es ist nicht ausübend, selbst musizierend. Und in dem Moment, wo ich selber musiziere, bin ich hörbar. Das ist ja auch der Grund, warum für viele Menschen das so eine große Hürde darstellt, zu singen, weil sie dadurch sich in einer Weise öffentlich machen, die sehr, sehr persönlich ist. Und das von klein auf, weil für ein kleines Kind ist das ganz normal, das wissen wir, die singen die ganze Zeit, aber irgendwann hört das auf und wir wollen das einfach erhalten, wir wollen, dass die Musik ein Bestandteil des Lebens bleibt, weil sie die Seele und den Geist des Menschen, also weil die das brauchen, weil die Musik brauchen und nicht, weil wir irgendwie an der Musik selber jetzt irgendwie denken, dass da jetzt das der Stein der Weisen, sondern es ist so, dass die Menschen das brauchen, die Musik. Und deswegen ist es, wenn es so wäre, dass jetzt Mathe irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden würde, dazu können wir gleich vielleicht nochmal von Sandra Scheffel was hören, aber dann wäre es okay, weil es ist genauso wichtig. Und man kann nicht sagen, ja, wenn da Mathe in Mitleidenschaft gezogen wird, dann darf es nicht stattfinden. Da ist ein Denkfehler, also für die Kinder. Denke ich.
Das ist die Perspektive der musikalischen wichtigen Förderung. Aus der Perspektive der Unterrichtsorganisation oder Schulorganisation finde ich, ist es eine super Ergänzung zu dem, wie wir hier arbeiten, aber nicht als Additum, sondern dabei. Also wir sind ja davon überzeugt, dass wir die Kinder gar nicht bilden können, sondern die SchülerInnen können sich nur selbst bilden. Das Einzige, was wir tun können, wir können immer wieder neue Bildungsangebote geben, wir können ihnen Werkzeuge an die Hand geben, um sich zu organisieren und zu steuern. Und deswegen sieht ja unser Schulalltag hier ganz anders aus. Es gibt ja bei uns nicht die Stunde von 8 bis 8:45 Uhr, wo 26 Drittklässler vor uns sitzen und nun die Einführung in die schriftliche Addition erwarten, weil unsere Kinder verfolgen ganz individuelle Lernwege. Und wir sehen ja unsere Schule als ein Dorf, ne? Und gibt ja diesen Spruch, braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das leben wir hier. Und deswegen arbeiten wir hier auch in multiprofessionellen Teams. Also es gibt die Klassenleitung, es gibt die ErzieherInnen, es gibt die FSJlerInnen, es gibt Praktikanten, wir haben Logopäden an Bord, wir haben Ergotherapeuten an Bord und eben auch Instrumentallehrende, die Teil unseres Teams sind und auch einen ganz wichtigen Beitrag in der Entwicklung der Kinder setzen. Und umso mehr Pädagogen da sind und die Kinder begleiten, auch innerhalb einer Stunde, umso besser ist es doch. Und deswegen bin ich total froh, dass da Instrumentallehrende in der Doppel- oder Dreifachsteckung eben da sind und eben auch da sind, um die Kinder zu begleiten. Und wenn ich die Kinder so beobachte, sie gehen dann aus der anderen Unterrichtssituation raus, um ihren Instrumentalunterricht zu haben. Und dann kriegen sie einfach auch mal die Aufmerksamkeit, die ein Kind eigentlich immer verdient hat. Da ist ein Instrumentallehrer, eine Instrumentallehrerin für mich oder zwei andere da, die hört mir zu, die ist gekommen und möchte mir was beibringen, die gibt mir Rückmeldungen, die lobt mich. Und es ist auch total schön zu erleben. Wir sind hier mittlerweile ein richtig Multikulti-Team. Und wenn wir SchülerInnen haben, mit denen wir uns noch gar nicht verständigen können, weil sie noch gar nicht auf der Stufe sind der deutschen Sprache, aber eben ein anderer Pädagoge ist, der mit ihnen Russisch sprechen kann, sie abholen kann und ihnen die Regeln erklären kann und einfach wir nutzen alle Pädagogen, die wir haben, dass die Kinder sich hier willkommen fühlen und ankommen und ihre Lücke finden können und gucken können, wo sie sich entwickeln können. Und dann ist es für manche Kinder genau dieser Moment, hier anzukommen und da zu sein und sich auf Siad zu freuen, weil heute Siad wieder da ist und endlich jemand da ist, mit dem ich mich gut verständigen kann. Und dass denn die Musik Mittel ist, wo, ich meine, alle wenn man singt, wenn man tanzt und sich daraus befreit, danach geht es uns allen viel besser. Und das in diesen Alltag hier reinzubringen, ist sowas ganz Wunderschönes.
Ja, ich kann als Mutter, die ja doch auch oft an der Schule immer wieder ist, auch sagen, dass ich auch den Eindruck habe, dass Musik an der Schule einfach so was Selbstverständliches ist. Dass es nicht irgendwie in einem Raum stattfindet, weil da halt der Musikunterricht ist und da die Instrumente stehen, sondern es steht ja auch auf der einen Etage ein Klavier, an dem auch immer wieder Kinder sitzen, auch zu unterschiedlichsten Zeiten. Nicht jetzt, da musst du dich hinsetzen, sondern ich kriege auch mit, da sitzen wirklich Erstklässler, Zweitklässler, die sich dann da einfach hinsetzen und irgendwas spielen. Und das ist schon wirklich auch zu spüren, dass Musik einfach ein Teil ist und nicht irgendwie ein Extra, was jetzt irgendwie separat stattfindet. Das ist wirklich sehr, sehr
Genau.
schön.
Und die sitzen da in ihrer Pause, ne? Also manche sagen, wie, die sitzen da in ihrer Pause, ja, weil das ihre Form von Pause ist und der eine oder andere so viel besser entspannen kann, ne? Und sie spielen vor, das eine Klavier steht ja direkt vor meiner Tür, ne? Und ich komme auch immer wieder, das ist total schön, mit den SchülerInnen ins Gespräch. Ich merke gerade, woran sie eigentlich üben, an welchen Stücken gerade trainiert wird und wir kommen in Austausch. Und genau das ist das, was wir tun können, um die Kinder zu motivieren und zu begleiten. Nicht, weil der Lehrer da vorne steht, wir machen das jetzt, sondern weil wir echt das Interesse zeigen und staunen gemeinsam, was das Vorankommen ist. Und dann setzt sich das nächste Kind daneben. Das ist jetzt so nach einem halben Jahr sind die Erstklässlerinnen, die fangen jetzt alle an, die setzen sich daneben und staunen, was die anderen schon können. Und das ist, was wir hier in der Schule immer wieder zeigen wollen. Hey, das macht einfach Spaß, orientiere dich an anderen, guck, was möchtest du machen und was möchtest du lernen.
Ja, und ich glaube, Musik ist ja auch oft Ausdruck der Seele, wenn wir wirklich manchmal keine Worte haben für Dinge, die uns irgendwie beschäftigen oder bewegen. Und das als sowas völlig Natürliches in der Schule einfach mitzuerleben, ohne das Gefühl zu haben, das ist jetzt ein spezielles Ding, sondern dass es einfach völlig natürlich dabei ist. Also ich habe das bei meiner Tochter auch erlebt, dass sie halt einfach Klavier spielt und dann irgendwann sogar eingefordert hat, ich möchte jetzt auch außerhalb der Schule Klavierunterricht nehmen, damit ich das noch mehr spielen kann. Warum ist Klavier das erste Instrument, wenn ich das richtig sehe, womit die Kinder anfangen? Ist es so, dass ich das, dass es das erste Instrument ist, womit die Kinder beginnen, wenn sie in den Instrumentalunterricht gehen?
Ja, genau. Also das Konzept, das ist sozusagen ein, das Ganze folgt ja einer Idee von Daniel Barenboim, der auch sagt, der Tonraum unserer, oder anders, die Idee von Daniel Barenboim umfasst nicht nur, dass man sich mit Musik beschäftigt und ab wann man das tut und wie man das tut, sondern auch mit welcher Musik man sich beschäftigt. Und er schlägt vor, sich eben mit der sogenannten klassischen Musik unseres mitteleuropäischen Kulturraums zu beschäftigen. Das hat Gründe, die nicht nur aus seiner Herkunft kommen. Er hat ja selber sehr viel internationale Verbindungen, auch in andere Kulturen sogar, sondern einfach, weil ich sag mal, die emotionalen Beträge, die in dieser Musik verhandelt werden, wie ein Entwurf des gesamten Lebens darstellen. Also nicht nur, also in der Popmusik würde ich sagen, ist die pubertäre Ebene sehr besonders stark. Das ist aber in der Grundschule nicht unbedingt das, worum es im Seelenleben der Kinder schon geht in der ersten Klasse. Und dann gibt es andere Beträge, die in den Musikstücken drinstecken, die Kinder vielleicht auch noch gar nicht erlebt haben, die sie aber musikalisch erleben können, bevor sie sie im Leben erleben. Das heißt, die Musik stellt einen Mikrokosmos dar, Das ist der Gedanke Barenboims, indem man das Leben schon seelisch leben kann, bevor man selber mit den Fakten konfrontiert ist. Und darin kann man sich finden und sich emotional und kognitiv weiterentwickeln. Gut, und um diesen Tonraum zu begreifen, um unsere, ich sage mal, schwarzen und weißen Tasten, aus der jede Musik gebaut ist, einmal zu fühlen, zu spüren und wirklich anzufassen, zu hören, selber zu produzieren, ist dieses Klavier das beste Instrument. Da kann ich verstehen, was ist eine Tonleiter, was ist eine Quarte, was ist eine Quinte, was passiert, wenn ich schwarze Tasten einbeziehe oder nicht einbeziehe, wie komme ich also melodisch um eine Kurve plötzlich, wenn ich irgendwas verändere in der Tonleiter. Und das sind alles Dinge, die man bei einem Streichinstrument oder Blasinstrument geht es auch von Anfang an sehr um die Tonbildung. Da muss man wirklich lernen, erstmal einen schönen geraden Ton herauszukriegen. Das ist toll und das ist auch eine sehr große Begegnung mit einem selber, aber es ist viel schwerer. Und da ist sozusagen, das ist der nächste Schritt, den wir dann anbieten, ab der dritten Klasse, wo die Kinder nach einem Instrumentenkarussell, das Ende der zweiten durchlaufen, sich ein Instrument wie Geige, Cello, Klarinette, Trompete, Horn, Flöte, Querflöte auswählen dürfen. Und das ist der Hintergrund, warum wir mit den in den ersten 2 Jahren mit dem Klavier anfangen.
Und ich kenne den Begriff, ich weiß allerdings nicht genau, also was es bedeutet an dieser Schule. Was ist das Musikmosaik? Sehr
Ja, dann
ähnliche Worte,
das
Mosaik.
Musikmosaik ist ein typisches Produkt dessen, was wir hier erleben. Wir haben es mal geplant
Ja.
als ein betreutes Üben für die Kinder, die im Projekt sind. Und also wir wollten einfach einen Raum schaffen, wo die durch einen Instrumentallehrenden betreut miteinander musizieren können am Nachmittag. Das hat überhaupt nicht hingehauen, aus verschiedenen Gründen. Was aber total funktioniert hat, weil da waren dann Instrumente. Wir haben also an 3 Nachmittagen jeweils einen Fachlehrer für Klavier, für Streichinstrumente und für Blasinstrumente, also Flöte. Und was funktioniert hat, war das Dauerinstrumentenkarussell. Dadurch, dass das offen stand für alle Kinder der Schule, gibt es sehr viele Kinder, die da hingegangen sind, die sich einfach so für Musik interessieren, dass sie am Nachmittag nicht Fußball spielen oder sonst was machen gehen, sondern dahin gehen und sagen, ich will jetzt mal ein Cello probieren, ich will jetzt eine Geige probieren, ich will Querflöte spielen. Und wir haben, das ist jetzt innerhalb unserer, also wir haben einfach festgestellt, es ist nicht so geworden, wie wir es wollten, aber es ist total wichtig geworden. Die Leute, es ist voll, die Kinder kommen und dann sind wir damit umgegangen und haben Konzepte entwickelt, wie kann Gruppenunterricht am Klavier stattfinden. Also das ist ganz toll. Da haben die 3 Lehrkräfte, die das machen, auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die auch sehr viel mit dem Instrument zu tun haben, natürlich. Und also ich meine jetzt Gruppenunterricht mit 12 Kindern. Ne? Das ist ein Unterschied. Wir haben ja auch so Gruppenunterricht, aber das sind 3. Also und das ist aber, ja, da gab es dann das Format Konzert, also dass man der Lehrer was vorspielt oder auch die Kinder was vorspielen und die anderen, oder es gab dann die weiße Tafel, Whiteboard, wo die eben gelernt haben, Noten zu malen, solange, also musikalische Grundbildung stattfand noch, spielerisch und sehr, sehr niedrigschwellig und eben aber mit dem, das ist neu mit der Option. Also wir haben jetzt tatsächlich den einen oder anderen, wo wir meinten, das ist jetzt gar nicht mehr zu vermeiden. Die Person muss jetzt irgendwie Flötenunterricht bekommen, weil die so da drin steckt. Und das ist noch ein Punkt, an dem wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir eben die Kinder, die besonders Interesse zeigen, auch besonders fördern. Und das haben wir da angefangen.
Frau Scheffel, Sie sind ja schon eine ganze Weile Lehrerin und jetzt eben seit 6 Jahren, glaube ich, Schulleiterin an dieser Schule. Wo sehen Sie den Unterschied? Vorher haben Sie auch schon unterrichtet, ohne dass es dieses Musikalische gab. Jetzt sind Sie schon eine Weile dabei und sehen, was es macht. Wo können Sie sehen, was es mit den Kindern macht oder auch mit der ganzen Schule eigentlich?
Also erstmal macht es insofern was mit den SchülerInnen, dass der Tag, also wir wollen ja eine gewisse Rhythmisierung ermöglichen, Methodenwechsel, Personenwechsel, um diesen Tag abwechslungsreich zu gestalten. Und da ist dieser Teil eine ganz wichtige zusätzliche Komponente, also die ja nicht zusätzlich ist, aber die ist ja dann irgendwann dazugekommen. Vorher war das doch Mathe Deutsch und durch diese zusätzlichen Angebote, die wir haben, die Teil ja unseres Tages waren, waren wir ja auch gezwungen, anders zu denken. So war unser Unterricht wird ganz anders mittlerweile organisiert. Wir hatten da auch Höhen und Tiefen und Schwierigkeiten, aber es hat uns gezwungen, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen, sagen, wie kann so ein Unterrichtsalltag eigentlich auch noch organisiert sein, dass das funktioniert. Ich merke, dass das einen wesentlichen Beitrag dazu hat für die soziale Dynamik in der Klasse. Dieses gemeinsam musizieren, dieses gemeinsam singen, dieses wir treffen uns am Samstag hier in der Schule und gestalten etwas, hat einen immensen Beitrag zu diesen ganzen Kompetenzen, die die SchülerInnen damit lernen. Und es hat auch mit der ganzen Schulgemeinschaft was gemacht. Wir haben sonst in dem Jahresablauf nie einen Moment, wo wir an einem Samstag alle zusammenkommen. Und die Teilnahmequote der Familien ist immens hoch. Ich würde sagen, sie ist höher als zu Elternversammlungen. Sie ist höher als zu jedem Sommerfest, weil wir einfach was Interessantes, was Tolles, was Motivierendes geschaffen haben, um diese Schulgemeinschaft zusammen zu bekommen. Und einfach, unser Team ist viel größer geworden. Also dieses multiprofessionelle Team sind ja bei uns total wichtig. Die Instrumentallehrenden sind dabei und die haben nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Kinder. Die haben nochmal ganz andere Ideen. Die sehen die Kinder nochmal anders, weil sie sie ja anders erleben. Und das ist eine total wichtige Ressource für unsere Schulentwicklung.
Ja. Wenn uns andere Schulen jetzt zuhören, Sie hatten eingangs gesagt, Herr Wagner, dass Sie schon nach einer Schule geguckt haben, die eben dieses individuelle Lernkonzept mit sich trägt. Das heißt, man kann das gar nicht so einfach an einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz normalen Schule implizieren, weil da dieses individuelle Lernen fehlt. Frage.
Also das, ich muss da ehrlich sagen, dass ich kühn genug war, mir vorzustellen, dass das individualisierte Lernen irgendwann Standard werden würde. Ich habe damals schon gedacht, ich möchte nicht ein Modell entwickeln für ein rückwärtsgewandtes Schulprinzip. Der Deutsche Schulpreis gibt mir da rückwirkend recht, kann man sagen. Und ich weiß, dass es nicht nur außer dieser Schule in Berlin schon sehr viele Grundschulen gibt, die eben individualisiertes Lernen schon zum Teil seit über 20 Jahren praktizieren oder sogar seit den 90ern, sondern ich weiß auch, dass es mittlerweile Sekundarschulen gibt, die das tun, auch in Berlin. Und ich glaube nicht, dass es zu viel gesagt ist, dass das ein Prinzip ist, das sich eben dann übertragen lässt, wenn die Schule sich auch auf anderen an anderen Punkten auf den Weg macht. Und das ist natürlich Voraussetzung, aber das ist gut.
Ja. Was ist denn die Perspektive für diese Schule, was musikalische Schule betrifft? Ich weiß, es ist ja noch nicht alle Kinder in dem Projekt mit drin sind, weil es natürlich auch ganz viel Ressourcen braucht dafür. Wie ist so die Perspektive?
Dein großer Wunsch wäre mal zu sagen, jedes Kind, welches unsere Schule besucht, kann davon in dem Maßen profitieren, wie es der eine Zug hat. Das wäre ein immenser Wunsch, aber da müssen wir noch weitere Ressourcen finden, finanzielle und auch räumliche Ressourcen, um das zu ermöglichen. Ich würde aber nicht sagen, dass es unmöglich ist. Es ist aber ein noch ein großes Stück Arbeit. Schön fände ich auch weiterhin, also es war ja mal das Ziel, eigentlich mit einer Gemeinschaftsschule dieses Projekt umzusetzen, weil man eben nicht möchte, dass das nach der 6. Klasse endet. Möglichkeiten zu finden, wie kann diese Förderung auch weitergehen, für alle SchülerInnen, die das wollen, ohne dass sie abhängig von dem Willen ihrer Eltern sind. Das ist uns ja total wichtig, dass allen Kindern zuteil zu werden innerhalb eines Zuges, auch wo die Eltern das niemals im Leben vielleicht finanziell ermöglichen könnten oder auch gar keine Zugänge dazu hätten. Und dass das dann auch für alle Kinder weitergehen kann, um da die Hürden, die es dann natürlich dann noch gibt, abzubauen. Also das wäre für mich so ein Wunsch und natürlich noch das weiter aufzubauen, dass dieses Schulhaus noch mehr klingt. Wir haben ja viele Formate gefunden, Konzertnachmittage, Clubs. Musikmosaik, oder wir versuchen auch Jahrestage zu feiern und die Musik in den Mittelpunkt zu stellen. Beim Weihnachtskonzert treten mittlerweile alle auf, die Ensembles und die, aber noch weitere Formate zu entwickeln, dass das noch mehr klingt und noch mehr zu unserem Alltag wird. Fällt mir gerade ein, bei der Mittagspause wird mittlerweile auch Klavier gespielt, weil der Flügel wird geöffnet und alle SchülerInnen, die wollen, können sich hinsetzen und in der Mittagspause spielen. Und noch mehr so eine tollen, innovativen Ideen zu entwickeln, dass das hier zum noch mehr Alltag wird, als es eigentlich schon ist.
Bekommen Sie dann mit, weil nee, erstmal noch die Frage, ist es durch Zufallsprinzip ausgewählt worden, welche Schüler oder welches Lernhaus in diesen Musikunterricht, oder ich würde es eigentlich gar nicht Musikunterricht nennen, aber in diese musikalische Begleitung kommt, oder war da irgendwie, stand da auch was dahinter?
Das ist ganz zufällig. Also es ist nicht zufällig, wo welches Kind hingeht, aber diese Zuordnung zu dem Zug lassen wir bewusst außen vor, weil natürlich wollen es alle. Wenn ich fragen würde, es wollen alle. Wir haben ein ganz anderes Prinzip, wie wir die Klassen einteilen. Wenn wir im Mai wissen, welche SchülerInnen bei uns die einen Schulplatz bekommen werden, laden wir die SchülerInnen zu einem Schulspiel ein. Die SchülerInnen werden in kleinen Gruppen eingeladen und von unseren sonderpädagogischen Leitungen begleitet, wo wir gucken, was sind die sprachlichen, die mathematischen, die sozialen Voraussetzungen, die die SchülerInnen mitbringen, um zu gucken, wie können wir die SchülerInnen sehr heterogen verteilen, wie können wir gute Klassen zusammensetzen. Und so sind in jedem Lernhaus Kinder mit sehr guten Voraussetzungen, die zum Teil schon schreiben, rechnen, lesen können. Aber in jedem Lernhaus sind auch Schülerinnen mit besonderen Förderbedarfen und auch Schülerinnen mit Migrationshintergrund, mit zum Teil gar keinen Deutschkenntnissen, um halt eine bunte Mischung zu haben und auch jeden, also diesen ganzen Band, diese musikalische Förderung anbieten zu können. Aber und dann haben manche Glück in dem Bauhaus oder insgesamt sind es 25 SchülerInnen, die Glück haben, in dem Bauhaus eingeschult zu werden, wo gerade unser musikalischer Zug ist. Genau.
Ja. Wenn es jetzt Eltern gibt, die noch mehr dazu wissen wollen, weil sie vielleicht ihr Kind vorhaben, an diese Schule zu bringen, oder weil sie zwar wissen, ja, mein Kind macht da dreimal in der Woche irgendwie ein bisschen Klavierunterricht, aber ich weiß eigentlich gar nichts darüber so richtig. Wen kann sie ansprechen, wenn sie mehr darüber wissen wollen? Auf wen können sie sich da, an wen können sie sich wenden?
Also Sie können sich natürlich immer an mich wenden, das ist klar. Aber das ist ja dann, ich habe auch das Gefühl, dass es vielleicht mal darum geht, die Sache nochmal darzustellen in der Schulgemeinschaft. Also ich muss mal auch sagen, rein emotional tut es von Anfang an weh, dass wir hier eine Förderung machen für einen Teil der Kinder. Das ist total, das ist auch ganz überhaupt nicht das, was wir wollten. Wir standen vor der Alternative, machen wir es so oder lassen wir es. Und wir haben uns dafür entschieden, es zu tun, um exemplarisch eben zu beweisen, dass es geht und dass es irgendwie auch Effekte hat. Darum wird es dann auch mal irgendwann noch gehen, dass man es evaluiert. Das ist für die Schulgemeinschaft trotzdem ein Dorn, dass das irgendwie die ganze Zeit so, manche machen es, manche machen es nicht. Ich bin deswegen, also ich denke, man muss da im Gespräch bleiben, was die Gründe dafür sind, warum man irgendwie sich da entschieden hat, das so zu machen. Also wir hätten natürlich die Alternative, alle Kinder zu unterrichten in noch viel größeren Gruppen. Aber was dabei rauskommen würde, hätte nichts mit dem zu tun, was wir unter musikalischer Förderung verstehen. Also das ist einfach eine reine Ressourcenfrage. Und es war anders gedacht. Wir hatten Pläne für diese Schule mit 18 Instrumentalräumen. Die waren von dem Architekturbüro auf Kosten des Senats und der Stiftung gezeichnet. Das ist nicht so umgesetzt worden in der Bauphase, weil da der Bausenat sich entschieden hat, das nicht zu machen, aus auch dann nachvollziehbaren Gründen. Da gab es wohl echt ein Kommunikationsproblem auch. Also es ist einfach, also wir haben in unserer Geschichte viele Momente gehabt, wo wir dachten, das war's. Und das war auch so einer, wo wir feststellten, ja, das wird jetzt nicht so gebaut. Und ich bin so froh über die Zusammenarbeit mit Sandra, dass dann irgendwie Lehrmittelräume umfunktioniert, umgewidmet werden zu Instrumentalräumen. dass sich alle Lehrenden einschränken müssen mit ihrem Stauraum, damit wir Platz haben für unsere Klaviere. Und da nicht nur irgendein Platz, sondern dass es auch noch wirklich schöne Räume sind, die dem Standard, den diese Schule hat, an Lernumgebungen entsprechen dürfen. Das ist ganz was Besonderes und ganz was Tolles. Und ja, damit müssen wir irgendwie jetzt weitergehen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir alle Förderformate, alle Organe der musikalischen Schule etabliert oder aufgebaut haben. Und das war, es ist mit diesem Schuljahr erreicht, zum ersten Mal, also in den 6 Jahren, die wir jetzt das Laufen haben, das Problem, also, oder 5 Jahren eigentlich. Und jetzt müssen wir einen Schritt zurücktreten, uns das anschauen und gucken, wie können wir abweichend von dem, was wir ursprünglich mal geplant haben, vielleicht das noch verbessern? Also noch mehr Musikmosaik, noch mehr Experimente, noch mehr neue Sachen rausfinden und auf Sachen kommen, die man sich vielleicht vorher gar nicht vorstellen konnte.
Ja, und ich glaube, allein, dass es das jetzt schon gibt und dass da so schon so viel Musik in diesem Schulhaus ist und in dieser Gemeinschaft, das zeigt ja auch, dass es Schritt für Schritt geht und dass eben nicht von Anfang an alles sofort da ist. Und Sie sagten ja eingangs auch, es gab Höhen und es gab auch Tiefen und die gibt es eben im Leben und die gibt es eben auch in so einem Projekt und in so einer Neuentwicklung. Und von daher, glaube ich, das Tolle ist auf jeden Fall rausgekommen und dass es da noch ja, da Weiterentwicklung geben darf und Wünsche da sind, das gehört, glaube ich, auch total normal dazu. Vielen, vielen Dank an Sie beide, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, darüber zu sprechen und da einen Einblick zu geben für alle, die daran interessiert sind. Und genau, wenn es da weitere Fragen gibt, kann man sich sicher an Herrn Wagner wenden, Frau Scheffel fragen oder auch vielleicht sogar genau die Instrumentallehrer, die vor Ort sind. Vielen Dank, es war sehr, sehr schön, mit Ihnen zu sprechen und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
Danke an Sie hier.
Dankeschön.
Vielen Dank.